Der Predigtext ist der Bericht in der Apostelgeschichte Kapitel 2 von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, gottesfürchtige Männer, aus jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Getöse sich erhob, lief die Menge zusammen und sie wurde verwirrt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es erstaunten aber alle, verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle, die hier reden, Galiläer? Und wie hören wir, jeder in seiner eigenen Sprache, in der er geboren ist? Parther und Meder und Elamiter und die, welche Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gebiete Libyens bei Kyrene bewohnen? Und die hier weilenden Römer, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber? Wir hören sie in unseren Zungen von den großen Taten Gottes reden. Sie erstaunten aber alle und waren ratlos und sagten einer zum anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Sie sind voll süßen Weins. Liebe Gemeinde, jetzt würde ich gerne 2 Stunden zu Ihnen reden. Über den Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist. Haben Sie keine Angst. Ich werde nicht 2 Stunden sprechen. Er ist das Größte in der Welt. Würde uns heute für einen Augenblick die Augen geöffnet, sodass wir seine Wirklichkeit sehen könnten. Wir würden ein großes Fest miteinander feiern. Ein Fest in unbändiger Freude. Alle Angst, Misstrauen, Feindschaft, Eifersucht untereinander, Hass und Zorn wären verflogen. Für einen Augenblick. Und Liebe würde uns erfüllen. Überströmende Liebe. Für einen Augenblick. Denn der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Wir könnten ihn sehen. Über dem zarten Licht dieses anbrechenden Tages. Wir würden ihn sehen über dem Kind, das uns über den Weg läuft. Wir würden ihn sehen über einer Blume, über einem Baum, über einem Stein. Wir würden ihn sehen über dem Menschen, der neben uns sitzt. Wenn unsere Augen aufgetan würden für einen Augenblick. Wir würden ihn sehen über der Vergangenheit unseres Lebens. Von dem ersten Augenblick unserer Geburt an. Ja, wir würden ihn sehen weit in unserer Vorgeschichte, im Werden unseres Menschenlebens. Wir würden ihn sehen in der Zukunft und wir wären überwältigt. Warum, so werden Sie fragen, geschieht das nicht? Für einen Augenblick. Nun, ganz offensichtlich würden wir diesen Augenblick nicht ertragen. Oh, nicht, dass wir ihn nicht ertragen könnten und genießen, im Gegenteil. Aber wie ein Drogensüchtiger würden wir uns immer wieder nach diesem Erlebnis sehnen und in Bezug zur Wirklichkeit des Sichtbaren der alten Welt verlieren und damit unserer Bestimmung davonlaufen. Wir würden wahrscheinlich nur noch rufen, komme bald, Herr Jesus, und nimm mich zu dir, Herr Jesus, statt, hier bin ich, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was soll aus meinem Leben werden und wie soll mein Leben werden? Das aber in uns zu wecken, ist seine Absicht. In dieser Sehnsucht des religiösen Erlebens, Herr, nimm mich zu dir, Herr, komme bald, liegt die religiöse Verführung. Verwechseln Sie das nicht mit der Bitte eines Sterbenden, mit der eine Bitte eines Menschen, der alt geworden ist und der sein Leben erfüllt hat. Das ist nicht dasselbe. Aber zunächst einmal gilt es, dieses Leben zu finden und seine Bestimmung und Berufung zu erfüllen. Lasst uns sehen, was uns der Heilige Geist in diesen Zusammenhang hinein offenbart. Mit dem Tag der Pfingsten, von dem wir einen Bericht gelesen haben, hat sich die Welt verändert. Tiefgreifender als durch die erste Atombombe. So tiefgreifend, dass keine atomare Bedrohung das noch einmal zerstören könnte. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, über alles Geschaffene. Er ist nicht mehr länger begrenzt auf einige wenige Propheten und Heilige. Ausgegossen über alles Fleisch, treibende Kraft dieser Weltgeschichte, treibende Kraft des Lebens. Das bedeutet unter anderem das Ende der Hierarchie. Kommen Sie ungeniert herein und nehmen Sie auf der Empore Platz. Sie kommen von weit her, ich weiß. Dass der Heilige Geist ausgegossen wurde über alles Fleisch, heißt Ende der Hierarchie. Das heißt Ende von religiösen Abhängigkeiten der Menschen untereinander. Ende jener Abhängigkeiten von Priestern, Pfarrern, Ältesten, Führern und bevollmächtigten Männern und Frauen. Ende der Abhängigkeiten. Wie heißt es doch in den Propheten im Hinblick auf diese Zeit? Keiner wird mehr den anderen belehren und sagen, erkenne den Herrn. Erkenne den Herrn, ihr werdet ihn alle erkennen. Denn er wird ihre Schuld verzeihen und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Und nun zum zweiten Mal die Frage, warum ist es nicht so? Warum immer noch die Abhängigkeiten im eigenen Leben, in dieser Welt? Warum vielleicht sogar offensichtliche Notwendigkeit von Belehrung und Abhängigkeiten? Ich möchte einen Vergleich bringen. Wenn ein Kind geboren wird, wird niemand von ihm erwarten, dass es sich selbst erhalten und für sich sorgen kann. Es müsste sterben. Und doch ist alles da, damit es später für sich selbst sorgen kann. Es muss aber wachsen, sich entfalten, reifen. So auch der Heilige Geist. Er ist da wie das Leben eines Kindes. Er ist gekommen, ausgegossen worden über alles Geschaffene. Er will in uns wachsen, sich entfalten, reifen. Wie geschieht das? Es begann mit einer Bewegung. Wenn Sie so wollen, mit einer Erweckungsbewegung. Und wenn Sie den Begriff nicht lieben, dann sagen Sie Aufwachbewegung. Das sagt es vielleicht besser. Es gibt gewisse Kennzeichen für Bewegungen. Menschen sind in etwas drin und verstehen im ersten Augenblick nicht, warum und was passiert. Sie wissen nur, da gehöre ich hin, Ich nehme teil an etwas, was größer ist als ich. Damals hieß es, sie sagten Dinge, die der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie sagten Dinge, die größer waren als sie selbst. Jedes Kind kennt solche Augenblicke. Oder genauer, Eltern müssten eigentlich solche Augenblicke bei ihren Kindern wahrnehmen. Wo Kinder Dinge sagen, die größer sind als sie selbst. Sie sagen etwas und begreifen noch gar nicht, was sie sagen. Und sie sagen Großes. Und sie sagen Wahres. Das ist Kind. Nun, was in einer Bewegung gesagt wird, wird von anderen verstanden, unreflektiert aufgenommen. Es wird etwas erlebt. Obgleich sie nicht die gleiche Sprache reden, verstehen sie sich doch. Pfingsten ist wie ein großes Anti-Babylon. Damals, gleiche Sprache, sich nicht verstehen, sich nicht mehr verstehen, sich zerstreuen. Jetzt, mit Pfingsten, verschiedene Sprachen, das war die Folge von Babylon, Zerstreuung, verschiedene Sprachen, aber jetzt ein Verstehen trotz der verschiedenen Sprachen und Sammlung. In Babylon wollten sie sich einen Namen machen. Im Anti-Babylon, in Pfingsten, haben sie die Taten Gottes gerühmt. Wir wollen vor Freude über dieses Ereignis und bei aller Ahnung von dem Überwältigenden dieses Geschehens nicht vergessen, dass dieses Pfingsten geschehen ist auf dem Hintergrund von Babylon. Und Babylon besteht bis heute. Das heißt, dieser Zerbruch, diese Zerstreuung, dieses Nicht-mehr-Verstehen, dieser Geist des Nicht-mehr-Verstehens trotz der gleichen Sprache herrscht bis heute, bis hinein in die vertrautesten Beziehungen der Menschen. Aber auch das andere ist da, beides. Trotz verschiedener Sprache eine Ahnung vom Neuen, vom Größeren, ein Verstehen mit Worten, manchmal sogar ohne Worte. Nun warten viele Christen auf diese Bewegung heute, auf die große Erweckung. Ich erachte das als ausgesprochen schade und als eine religiöse Verführung. Denn die Bewegung des Heiligen Geistes hat längst begonnen in unseren Herzen. Sonst wären sie nicht hier. Und diese Bewegung in unseren Herzen, die der Heilige Geist in jedem von euch wachgerufen hat, der gilt es zu folgen. Auf irgendein großes Ereignis außerhalb euer selbst zu warten, auf irgendeine christliche Massenbewegung zu warten, ist eine religiöse Verführung. Und wenn ihr das tut, werdet ihr ihr zum Opfer fallen. In einer Welt von Massenkommunikationsmitteln, in einer vom Verstand ermüdeten Welt, ist es keine Kunst, die Leute mit Gefühlen, religiösen Gefühlen, neu aufzumöbeln. Es ist keine Kunst, eine religiöse Bewegung in Szene zu setzen. Jeder Naivling kann das heute, und je naiver er ist, desto besser gelingt es ihm, wenn er echt naiv ist. Aber das ist eine Verführung. Nicht die Bewegung ist die Verführung, sondern dass die, in denen der Geist wohnt, darauf warten und ihr Leben davon abhängig machen. Im Geist, das ist die Verführung. Ja, werden sie sagen, aber die anderen, die vielen, die Tausende, sie kommen sich ohnmächtig vor, weil sie das, was sie in sich tragen, nicht mit den vielen, den Tausenden teilen können. Und ich weiß, heute zählt nur das, was viele Tausende, zigtausende tun. Aber das ist nicht unsere Sache. Es war nicht die Absicht der Menschen im Pfingsten damals, Tausende und zigtausende zu bewegen. Es war ihre Aufgabe, sich der Erfahrung zu stellen, die die Wirkung des Heiligen Geistes in ihren Herzen auslöste. Und zwar den Weg der Nachfolge Christi in diesem seinem Geist zu gehen. Sehen Sie, wenn wir viele Menschen bewegen wollen, fallen wir dem Gesetz der vielen und damit der Masse zum Opfer. Wir können gar nicht anders. Und Bewegung, die immer wieder entsteht in der Welt, das muss nicht unser Problem sein. Bewegung verebbt, jedes Feuer verlöscht und am Ende steht die religiöse Resignation. Vor wenigen Jahren habe ich überzeugende Berichte bekommen von großen Erweckungsbewegungen in Teilen Afrikas. Ich habe inzwischen Berichte von Missionaren bekommen, die erschüttert sind, dass das Feuer aus ist. War es vom Geist, sagen jetzt die Leute, oder nicht? Wenn ich meine Meinung sagen darf, es war vom Geist, ohne Zweifel. Nur scheinbar hat niemand begriffen, was der Geist will. Was will er? Söhne und Töchter Gottes zu schaffen und nicht Massenbewegung zu schaffen. Nicht eine Welle, die uns trägt über die Tiefen des Lebens, sondern Männer und Frauen, die seine Männer und Frauen sind und ihren Lebensweg, ihr Werden und ihr Sein werden. Aus diesem Geist und von diesem Geist her gestalten lassen. Personwerdung, Personengestaltung, Personhaftigkeit. Lassen Sie mich wieder einen Vergleich bringen. Alle Vergleiche hinken, wie Sie wissen, also muss ich mich nicht entschuldigen. Stellen Sie sich vor, das Meer dieser Welt. 20.000 Menschen schwimmen in diesem Meer und drohen zu ersaufen. Sie schreien nach Hilfe und der Heilige Geist steht am Ufer. Was macht er? Er springt ins Wasser. Ins selbe Wasser, in dem die anderen schwimmen und am Ertrinken sind. Jetzt stellen Sie sich vor, was er wohl tun wird. Jeden Einzelnen an Land ziehen, bis er überhaupt einem klar gemacht hat, dass er ihn retten will und sich nicht an ihm festhalten will, sind sie schon beide ertrunken. So geht's nicht. Er kann nur eins, den Leuten das Schwimmen beibringen. Und wenn einer es begriffen hat, kann er es dem anderen zeigen. Und wenn einer gemerkt hat, dass dieses Element des Todes, das ihn nach unten zieht, ihn nicht unbedingt nach unten ziehen muss, sondern in diesem Element eine Tragkraft ist, dann hat er gewonnen. Aber was wollen wir? Wir wollen, dass der Heilige Geist das Meer so versalzt, dass wir drin schwimmen können. Einfach so und Zeitung lesen. Uns nicht mehr bewegen müssen. Dass uns das Wasser trägt und wir nichts mehr dagegen tun müssen, dass es uns nach unten zieht. Das wollen wir. Aber das hat der Heilige Geist nicht getan. Er hat sich engagiert in dieser Welt. Es ist nur ein Bild. Engagiert, um uns Menschen die Bewegung zu lehren, die ein jeder nur für sich selbst vollziehen kann. Ich gebe zu, wenn man am Ertrinken ist, muss es ein erhebendes Gefühl sein, wenn einem einer den Kopf wieder über Wasser hält. Aber auf die Dauer ist das kein Zustand. Auf die Dauer kann man sich nicht ständig an einen anderen klammern. Und wenn man sich schon an einen klammert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der kann schwimmen oder er kann es nicht. Wenn er es nicht kann, nützt es mir auch nichts, wenn ich mich an ihn klammere. Ich gehe mit ihm unter, egal wer es ist. Und wenn er schwimmen kann, dann kann er mir nur helfen, wenn er es mir beibringt. Aber er kann es mir nur beibringen, wenn ich endlich diesen Klammergriff loslasse und schwimmen lernen will. Das heißt, der Heilige Geist ist die Kraft unseres Lebens, die uns unausweichlich vor die Aufgabe der persönlichen Gestaltwerdung, der Personwerdung unseres Lebens stellt. Denn der Heilige Geist trägt sein Geheimnis in Jesus Christus. Und von ihm wird berichtet, vom Anfang seines öffentlichen Auftretens, wie sich der Heilige Geist ihm bezeugt hat, was der Vater eigentlich in ihm offenbar gemacht hat. Nicht einen neuen Massenmenschen und nicht einen Demagogen für Millionen und nicht einen, der die halbe Welt ermahnt, wie sie leben soll, sondern nichts anderes als einen Sohn Gottes, nichts anderes als einen Mann Gottes, der nichts anderes tat, als sein Leben zu suchen und zu erfüllen. Und sein Leben ging sehr wohl über ihn hinaus. Wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt, ein vom Heiligen Geist bewegter Mensch ist und nicht lernt, den Personenweg Christi unter die Füße zu nehmen, nützt es ihm nichts, wenn er mitten in der größten Erweckungsbewegung schwimmt. Nichts. Erweckung, Aufwachbewegung ist nichts anderes als Säuglingszustand. Und dafür sei Gott zu preisen. Wer würde sich nicht freuen an einem Kind? Zugegeben, Kindergeschrei kann einem auch auf die Nerven gehen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir im Entscheidungsfall uns von Herzen freuen. Auch wenn Kinder uns stören, haben wir sie lieb. Und sie haben ein Recht zu schreien. Sie haben ein Recht, ihre Bedürfnisse hinauszuschreien. Und sie haben ein Recht zu weinen, wenn ihnen etwas wehtut. Herrliche Kinderzeit. Als ein Kind darf man sagen, was man nicht versteht. Kinder dürfen auch durcheinander schreien. Ihr Lebensausdruck hat Priorität. Aber weh denen, die keinen Lehrer haben. Weh denen, die keinen Erwachsenen haben. Und weil in dieser Welt kein Erwachsener war, kam Jesus als ein erwachsener Mann und wurde einer. Und wurde einer und der Geist hat ihn bestätigt und sich zu seinem 30-jährigen Werden gestellt. Und er ist es, an dem wir erwachsen werden. Sehen Sie, Geistbewegung ist undefinierbar. Der Geist ausgegossen über alles Geschaffene. Ein fantastisches Ereignis. Und da sitzen Sie irgendwo in einer Bewegung. Eine Friedensbewegung, eine Anti-So- oder Pro-So-Bewegung, eine religiöse Bewegung, eine Heilsbewegung, eine Heilungsbewegung. Ich möchte keine mehr nennen. Irgendwo spüren Sie etwas von der Kraft. Sie können es nicht fassen. Sie können es nicht greifen. Geist kann man nicht greifen. Was machen Sie? Wer gibt Ihnen im Innersten Klarheit, was Ihre Rolle in dieser Bewegung ist, von der Sie zugegeben erfasst sind? Sie werden nichts anderes, egal wie diese Bewegung heißt, ob religiös oder anders, nichts anderes als ein Blatt im Wind in dieser Welt, wenn diese Bewegung des Geistes Sie nicht ins Gegenübersein zu dem Christus führt, der Sie herausfordert, ein erwachsener Mensch zu werden. Und das bedeutet eine Abgrenzung in der Bewegung gegenüber den vielen. Ein Ich, eine Ich-Bildung, eine Ich-Werdung aus seinem Geist. Das bedeutet keineswegs Gefühl gegen Verstand und später wieder den Verstand gegen das Gefühl, sondern es bedeutet ein Ich gegenüber dem Wir. Und das bedeutet auch für einen Menschen in Christus im Heiligen Geist ein Weg des Kreuzes. Mit der Verheißung der Auferstehungserfahrung. Darum, ob wir wollen oder nicht, wir sind einander Lehrer. Wir müssen uns nicht gleich übernehmen dabei und zu viel als Lehrer auftreten. Wir sind es einfach. Durch die Art, wie wir reden. Wir sind es einander mehr im Geist oder im Fleisch. Wir sind es einander im Fleisch, indem wir einander bombardieren mit unseren Lust- und Unlustgefühlen. Im Glauben. Indem wir einander belehren mit unseren religiösen Enttäuschungen und Resignationen. oder Utopien. Aber wenn wir einander Lehrer im Geist sein wollen, nur wenigstens die Sehnsucht, den Wunsch in uns tragen, dann lasst uns folgendem Beachtung schenken. Und ich nenne Ihnen jetzt 7 Stufen des Geistempfangs. Der erste, der Heilige Geist in der Welt ist eine faszinierende Sache. Wo Sie etwas von der Faszination des Lebens in dieser Welt erkennen, egal in welcher Nation, egal in welcher Kultur, egal in welcher Religion, freuen Sie sich. Und lassen Sie die Ahnung Ihres Herzens zu, dass der Geist in der Welt am Werk ist. Das Zweite, der Geist in meinem Schicksal. Der Heilige Geist arbeitet an mir. Oft ohne, dass ich es merke, in Erfahrungen der Freude und der Schmerzen, an Widerständen und an offenen Türen. Dinge, die mir gelingen und die mir Freude machen, aber auch die Dinge, in denen ich versage. Wo ich an der Wand stehe, wo ich nicht mehr weiterkomme, der Geist arbeitet an mir. In der Zeit meines Gesundseins, der Fülle meiner Kraft und in der Zeit der Krankheit und der Schwachheit meines Leibes. Er arbeitet an mir. Und jetzt muss ich ihn nicht ständig manipulieren, dass der Geist nur auf der Seite der Gesundheit ist. Und wenn ich krank bin, dann sage ich, mach mich schnell gesund. Und wenn ich Unlustgefühle habe, dann sage ich, Herr, gib mir Lustgefühle. Gib mir Freude an der Arbeit. Er arbeitet an mir, an Dingen, die mir gefallen und die mir nicht gefallen, an Dingen, die mir vertraut sind und auch an denen, die mir fremd sind. Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben, als Sie heute Morgen einen Teil der Apostelgeschichte auf Schwedisch hörten. Johannes Rüth hat Schwedisch gelesen. Ob Sie gar nicht so genau wussten, ob der jetzt in Zungen redet oder was der macht. Er hat nichts anderes getan als einer europäischen Sprache, die er gelernt hat, und seinen Teil des Evangeliums zu lesen. Sehen Sie, die Welt ist viel größer, als Sie ahnen. Und wie schnell können wir verwirrt werden? Es war ganz vernünftig, was er sagte. Ganz biblisch, bis in den Wortlaut hinein. Das war der zweite Punkt. Der zweite. Das dritte ist, ob ich spüren kann, dass er in meinem Schicksal anklopft, in meinem Leben und an meiner Person. Vergessen Sie nicht, dass es damals hieß, dass die Leute verwirrt waren. Sie haben einfach die Dinge nicht verstanden, die da gingen. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind nicht so einfach einzuordnen, so nach Bibelschema. Sie kennen, es gibt so Intelligenzspiele, da muss man ein Puzzle zusammensetzen, nachher das Schema drüberlegen und wenn es stimmt, hat man gewonnen. So einfach ist das nicht. Der Geist ordnet sich nicht unseren Schemata unter. Als da ist Verwirrendes im Leben, was ich nicht verstehe. Und es heißt, und das wäre die dritte Stufe, er klopft an bei dir. Er meint dich mit dem, was du nicht verstehst. Und damit beginnt die vierte Stufe, die Frage, ob ich Vertrauen fasse, ihn einzuladen zu mir als mein Gast. Ich bin nicht so sicher, was das für Menschen bedeutet, die immer gleich ihre Türen und Fenster aufreißen, wenn jemand anklopft. Die immer so alles für Jesus und ganz für Jesus und so und nichts mehr für mich und alles für ihn. Also zumindest müsste man das ein bisschen hinterfragen. Was erlebt der Mensch? Wie ernst nimmt er denn sich selber? Im Zug einer Bewegung kann man vieles wollen. Oder kennen Sie das nicht, dass Sie schon einmal in einem Gottesdienst gesessen hätten und am liebsten Ihr Vermögen dem Herrn gegeben haben, bis der Opferteller vorbeiging? Dann hat sich's augenblicklich geändert. Dem Herrn die Welt zu Füßen legen, die gehört Ihnen nicht. Aber Vertrauen fassen, ihn einladen als mein Gast, dass er zu mir als mein Gast kommt. Dass er mich achtet in meinem Eigentum, meiner Person, meines Innersten, wie immer das auch sein mag. Dass er mich nicht überwältigt, sondern mich achtet und mit mir spricht. Und manchmal wartet, bis er gefragt wird. Er ist ein eigenartiger Lehrer. Er kann warten, bis er gefragt wird, weil er weiß, dass nur der Fragende in der Lage ist, überhaupt eine Antwort anzunehmen. Und das Fünfte, ob ich so mit ihm als Gast reden lerne, bis ich Vertrauen fasse, ihm mein Innerstes, den Kern meiner Person und die unausgeloteten Tiefen, den Keller meines Lebens zu öffnen, wenigstens die Kellertür. Mag er hineinsteigen, so weit, wie er sich das denkt und will. Traue ich ihm jetzt, dass er da nicht Dinge herausholt und sie mir dann als Gegenbeweis unter die Nase reibt? Gegenbeweis gegen mein Christentum und meine Frömmigkeit. Nein, traue ich ihm, dass er auch die Hölle meines Herzens akzeptiert. Weil er am Kreuz durch diese Hölle des Herzens der Menschen in ihm selbst gegangen ist und sie dort besiegt hat. Er fürchtet nicht die Hölle deines Herzens. Er nicht mehr. Und darum wäre die Frage, und das ist der sechste Punkt. Heiliger Geist in meinem Leben, herrlich. Mit dem Geist erfüllt sein, herrlich. Es ist ein herrliches Erlebnis. Die Frage, ob ich jetzt Vertrauen zu mir selber fasse. Ob das Leben, das ich ihm zum Eigentum jetzt gegeben habe, übereignet habe, bereit bin, es von ihm wieder entgegenzunehmen. Oder sage, Herr, jetzt hast du mein Leben, jetzt nehme ich zu dir. Aber sehen Sie, Pfingsten heißt, der Wille des Heiligen Geistes heißt, dass er sagt, sieh, du hast mir dein Leben anvertraut und ich hab's genommen. Und ich geb's dir. Dir dein Leben. Such es, lebe es. Ich bin in dir. Ob ich Vertrauen fasse zu mir selbst? Wenn er mir mein Leben wieder anvertraut, es anzunehmen und es zu erfüllen? 10-mal lieber würde ich sagen, Herr, nimm mein Leben, jetzt hast du schon, und nun behalt es, und nun nehme ich ganz zu dir. Evangelium heißt, dass er das nicht tut. Wenn er nach Jüngern sucht und Jünger fragt, dann nach Menschen, die willens sind, diesen Weg in seinem Geist zu gehen und ihr Leben wiederzunehmen. Und der letzte Punkt wäre der siebte Schritt in eine neue Gemeinschaft. Die größte Gemeinschaft auf dieser Welt ist die Personengemeinschaft. Und es ist herrlich zu erfahren, was das heißt. Menschen, die ihr Leben wieder empfangen haben von ihm und nun miteinander, einander achtend, den Weg gehen. Horchend auf den einen Geist in ihrem Herzen, trachtend nach dem einen, dass er in ihnen Gestalt gewinne und nicht im anderen. Trauend, dass derselbe Geist im anderen seine Gestalt schafft. Und liebend einander begleiten. Lieben kann ein Mensch in Wahrheit, ja nur so weit in seinem Herzen, als Angst Freiheit entstanden ist. Angst Freiheit vor sich selbst. Das andere ist eine Liebe in der Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit ist eine Liebe, die von der Angst bestimmt wird. Ich habe Angst, dich zu verlieren. In dieser Verlustangst ist Liebe in der Schöpfung des Heiligen Geistes so weit halt nicht möglich. Denn der um seinen Verlust ringende Mensch wird festhalten, sich an dem einzigen Schwimmer in seiner Umgebung festhalten bis zum Untergang. Darum hören Sie gut, wenn er sich nicht festhalten lässt, wenn er, obwohl er sie beim Schopf gepackt hat oder bei der Hand, wenn er, obwohl er ihnen den Kopf übers Wasser gehalten hat, damit sie wieder atmen können, sie loslässt, nachdem sie ihn umklammert haben in der religiösen Erfahrung, dann tut er das zu ihrem Heil. Dann tut er das, nicht um sie untergehen zu lassen, sondern damit sie schwimmen lernen. Damit sie Vertrauen fassen zu der Kraft, die er in ihnen ist. So verstehe ich Gemeinde nach Pfingsten. In der Achtung, in der Freude vor der Bewegung des Heiligen Geistes in dieser Welt. Bewegung, wie wir sie in den vergangenen Tagen mitten unter uns erlebt haben im Leben von jungen Menschen, das ist Erweckung. Die sind aufgewacht. Die haben ihr Leben Jesus geschenkt. Beneiden Sie sie darum? Oder sind Sie willens, Ihren Weg unter die Füße zu nehmen und diesen bewegten Männer und Frauen Christi zu sein? Brüder und Schwestern, Väter und Mütter, was Sie zurzeit brauchen, und das wird sich ändern. Gemeinde im Heiligen Geist. Amen. Du Heiliger Geist, du Geist unseres Herrn Jesus Christus, du bist eine herrliche Kraft Gottes. Wie suchst du unser Herz zu erfreuen? Wächst in uns den Blick für deine alte Schöpfung, in der Sonne, den Bäumen und Blüten und im Wind. Wie lockst du uns durch Schönheit und Glanz, durch Freude und Wohlbefinden nach deinem Reich zu suchen? Herr, warum geben wir immer auf? Wenn es dunkel wird, wenn es Herbst wird, wenn der Glanz vergeht, wenn wir nach der inneren Schönheit suchen sollten, weil du uns zeigst, dass die alte Schöpfung vergeht, vergehen muss, damit die neue, größere hervorbrechen kann, in ihrer Art. Heiliger Geist, du kennst die Gedanken, die den Einzelnen bewegen, seine Ängste, seine Sehnsucht, seinen Hunger nach Leben, seine Armut, seinen Reichtum. Du kennst das misstrauische Herz, das sich abschließt. Du kennst das Bedürfnis nach Sicherheit, das uns so oft ums Leben bringt. So offensichtlich. Du weißt um unser Preisgegebensein in dieser verwirrenden Zeit. Dir ist sie nicht zu böse, mitten in ihr zu sein, zu wirken, das Geheimnis deines Reiches. Da sind wir, Herr, an einem Morgen wie diesem, haben dein Angesicht gesucht in diesem Gottesdienst. Waren da mit Leib und Leben, haben gesungen und gebetet, gereden und geschwiegen. Herr, Du kennst die Gedanken, die uns jetzt bewegen. Und ich bitte dich, erbarm dich eines jeden. Schenke ihm ein Weitergehen in den Stufen der Wahrnehmung und des Aufnehmens deines Geistes in sein Leben. Zeige doch dem Einzelnen, wo er steht und wo du stehst, und gib ihm Vertrauen zu diesem Sein, wo er jetzt ist. Und schenke ihm eine Ahnung vom Weitergehen, dass du bei ihm bleibst, denn du bist ausgegossen, unwiderruflich ausgegossen in dieser Welt, über unserem Leben. Ich danke dir für die Freude, in den vergangenen Tagen teilnehmen zu dürfen, daran, wie du Menschen bewegt hast, junge Menschen bewegt hast in dir. Und wie wünschte ich mir, dass diese Bewegung sich fortsetzt. Ich danke dir für die Männer und Frauen, die es wagen, den Weg mit dir zu gehen, dich zu lieben, über allem, mehr als alles. Dich, den Geist des Vaters, von dem sie ihr selbst empfangen haben, und in dem zu leben, zu wachsen und zu reifen sie gewillt sind. Ich danke dir für diese Gemeinde. Sie ist deine Gemeinde, die Jungen und die Alten, die schon lange drin sind, und die Neuen, die zögernd kommen und suchen und fragen und wieder gehen, und die, die bleiben. Ich danke dir für sie alle. Und ich glaube dir, dass ein jedes von dir gesehen, angesehen ist, hier, heute Morgen, und dein Angesicht mit ihm geht. Amen.